Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Wunschkinder Gottes. Guckt nicht nach hinten und zur Seite, sondern fühlt euch angesprochen. Denn das haben wir gestern mit dem Psalm 139 ja gelernt, dass wir einen Gott haben, der uns schon gesehen hat, bevor wir im Mutterleibe gebildet wurden. Und wir hatten uns gestern schon bewusst gemacht, dass dies nicht einfach eine Zusatzausstattung des Menschen ist, dass er auch noch gewollt ist, sondern dass das eigentlich die Voraussetzung zu einem erfüllten Leben ist. Ohne gewollt zu sein, ohne anerkannt zu werden, ohne wertgeschätzt zu werden, können wir nicht erfüllt und erlöst leben. Und so wollen wir uns heute Morgen Beispiele aus den Evangelien anschauen, in denen es genau um diesen neuralgischen Punkt geht. Woher verstehe ich mich? Was ist die Grundlage meines Lebens? Woher gewinne ich die Gewissheit und Zuversicht für die Gegenwart und für die Zukunft? Dabei haben wir es in beiden Stunden mit jeweiligen Darstellungen zu tun, die paarweise sind. Bei manchen Geschichten erkennt man das einfach, zum Beispiel bei dem Gleichnis der verlorenen Söhne, ein Vater und ein älterer und ein jüngerer Sohn. Und dann muss ich sagen, mit welchem identifiziere ich mich? Oder Lukas 7 in einer Erzählung, Jesus im Haus des Simon, des Pharisäer, dann kommt eine Sünderin, wieder dieses Dreieck, Jesus, Frau und Sünder, Sünderin. Und ich muss mich entscheiden im Lauf der Erzählung, mit wem erkläre ich mich eins, in wem finde ich mich wieder. Das ist bei Jesus immer und im Evangelium ganz trickreich, dass mir Jesus selber vorgestellt wird und ich dann plötzlich zwei Personen vorgestellt bekomme. Und zunächst mag ich noch neugierig das nur aus Interesse und aus Erzählungsdrang hören und dass ich neugierig bin auf Handlung und Geschehen. Aber ich merke plötzlich, ich werde in eine Entscheidung gezwungen. Ich werde herausgelockt, mich mit einer der Personen zu identifizieren. Dabei geht es im Evangelium nicht um die Neugierde, die befriedigt werden soll, dass ich sage, was war denn mit der Sünderin oder was ist mit dem Simon, sondern es sind Verhaltensrollen, es sind Identifikationsmuster, die ich habe, sodass ich bald merke, in Wahrheit geht es nicht um eine Neugierde, was die Sünderin anbelangt und den Simon, sondern ich finde mich mit Anteilen selber wieder. Anteile von mir, Möglichkeiten, mich zu entscheiden, Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten. Und im Alltag stehe ich oft nicht vor der Alternative, da haben wir einen Tunnelblick durch all das, was uns belastet. Aber der Vorteil eines solchen Wochenendes ist, der Vorteil eines Urlaubs, wenn wir herausgenommen sind, dass wir plötzlich wieder Alternativen sehen und nicht nur vor Wänden stehen, nicht nur in Fluren stehen, die verschlossene Türen haben. Das erste Beispiel kam gestern schon durch das Bild von dem jungen Mädchen namens Clara. Da wurde uns nämlich schon die Kindersegnung vorgelesen. Also Markus 10, 13 folgende. Und wer ein Bibel, ein Neues Testament da hat, es lohnt sich, Markus 10 aufzuschlagen. Den anderen Zettel solltet ihr auch aufheben, weil wir den heute Abend dann wieder brauchen mit dem Material und zum Nacharbeiten. Jetzt aber die Evangelientexte werden wir verlesen. Also wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr es verfolgen. Andere müssen nicht gestresst sein. Wir stressen uns überhaupt nicht. Ich werde alles Wichtige euch erzählen. Ich gestehe, dass es für mich lange dauerte, den Zusammenhang in Markus 10 zu erkennen. Das mag euch bei einem neutestamentlichen Professor überraschen, dass der noch jahrelang braucht, um Zusammenhänge zu erkennen, die dir schon mit 14 klar waren. Aber ich gestehe, eigentlich habe ich es erst richtig gemerkt, als wir die Jahreslosung hatten. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nichts ist bei Gott unmöglich, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und wenn man dann den verlorenen Sohn und diese Jahreslosung hat und muss sich ständig predigen, wie das im Laufe eines Jahres ist, da habe ich gesagt, wie kriege ich denn hier eine positive Kurve, Denn die Geschichte von dem verlorenen Sohn, sag ich schon, von dem reichen Jüngling, die ist ja so traurig, nicht? Wie willst du da eine Festrede halten, wenn du sagst, und er ging davon, denn er war sehr reich und ging traurig davon. Bis ich kapierte, es geht hier auch um eine Dreiecksgeschichte, denn es gehören zwei Perikopen als Diptychon, als Doppelbild zusammen. Ihr kennt das von Altären, nicht, dass man zwei Bilder hat, die motivisch aufeinander bezogen sind, aber sie haben jeweils ein anderes Thema. Also Geburt Jesu und dann eben mit Maria und Maria dann wieder, wenn sie Jesus am Kreuz hat oder am Grab oder die Kreuzigung und die Auferstehung. Also so ein Diptychon, ein Doppelbild. Kindersegnung und reicher Jüngling gehören zusammen. Und was beide Bilder miteinander verbindet, das ist das Motiv des Reiches Gottes und die Frage, wie kommt man ins Reich Gottes hinein, wie empfängt man das Reich Gottes, wie empfängt man das Reich Gottes in Gestalt des ewigen Lebens. Und wir haben hier bei dem reichen Jüngling, was uns auch immer traurig macht, ein Negativbeispiel. Aber dieses Negativbeispiel ist die Folie, ist die Entsprechung zu dem Positivbeispiel der Kindersegnung. Wir erinnern uns noch einmal, Markus 10, 13, wie gestern schon vorgestellt. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Zum Stichwort Kinder, ad vocem Kinder. Da brachten also Frauen überwiegend wohl Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Ein schönes Motiv und wir würden sagen, die Jünger reagieren voller Begeisterung und sagen, wie toll, dass die Kinder endlich auch gebracht werden und unser Herr segnet so gerne, also alles ist in Butter und ist in Ordnung. Aber die Jünger haben sich geärgert. Die Jünger fühlten sich belästigt. Religion ist Erwachsenensache. Und ihr kennt das bestimmt noch, als ihr kleine Kinder wart und dann wurde abends spannender Besuch eingeladen und dann wurdet ihr vorher abgefüttert und es hieß, jetzt müsst ihr euch heute früher waschen und ins Bett legen und ihr gehört nicht dazu. Ihr seid Kinder, heute Abend treffen sich nur die Erwachsenen. Das waren so die ersten Ausschlusserfahrungen, die wir hatten und da drüben knallten dann die Sektkorken und es lief die Musik und es tönten die ganzen Chipstüten, die aufgerissen wurden und wir haben neidvoll durch die Wände gehört. Oder das Äußerste, was Erwachsene zuließen, wir lassen die Tür ein bisschen offen, dass ihr das Hintergrundgemurmel dann hören konntet. Aber als wir dann hörten, wie unsere Eltern mit ihren Freunden die Buffets schmatzten, war das ja auch nicht nur erleichternd, es war eine Ausgrenzungserfahrung. So war Religion schon im Judentum eine Erwachsenensache, nichts für Kinder. Und man muss es schlimmerweise dazu sagen, es war nicht nur eine Erwachsenensache, es war auch eine Männersache, denn Frauen durften gar nicht in der Form dabei sitzen. Also, dass ihr Frauen hier in der ersten Reihe sitzt, ist schon ein Produkt des Evangeliums, sonst werdet ihr vergattert, nämlich hinten hinter Gittern und dürftet nur in der zweiten Reihe zuhören. Deshalb haben auch damals die Männer so viel missverstanden, nicht, weil wir die Frauen nicht als Hermeneuten hatten, als Übersetzer. Eine ganz klare Konstellation von einige sind erwünscht und zugelassen, andere sind nicht erwünscht. Die unerwünschten Kinder. Wir hatten es gestern ja schon, nicht mit diesen tragischen Beispielen, von denen ich euch erzählt aus der Seelsorge, dass Menschen in der Tat unerwünscht waren. Unerwünscht im Grundsätzlichen und dann als Standarderfahrung, auch wenn du gar nicht so dramatisch deine Kindheit einstufst, dieses Ausgegrenztsein, nicht dazugehörig sein, das ist eine Grunderfahrung, die wir ständig machen. Und unser Leben ist bestimmt von der Frage, wie komme ich rein? Wie werde ich anerkannt? Wie falle ich auf? Wie gewinne ich Wertschätzung? Das Verblüffende ist nun, dass Jesus unwillig wurde. Für viele ist das ein neuer Gedanke, dass Jesus sich aufregen konnte, dass er unwillig wurde, dass er schimpfen konnte. Aber in der Liebe wird geschimpft, nämlich da, wo ich merke, dass andere sich schaden oder andere anderen schaden, da erst recht. Also, wir haben es heute Morgen mit einem unwilligen Jesus zu tun. Der war nämlich unwillig, der war unzufrieden darüber, dass seine eigenen Jünger Menschen abhielten, die nur den Makel hatten, dass sie sich selber nicht nach vorne drängen konnten, dass sie nicht in der damaligen Gesellschaft in die erste Reihe gehörten. Ausgegrenzt. Und nun sagt er vollmundig, ist euch bewusst, was Jesus sagt? Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört die Königsherrschaft Gottes. Hier steht, dass Kinder als Kinder, ein Kind qua Kind sein, Anteil hat an der Königsherrschaft Gottes. Was muss ein Kind tun, dass es dazugehört? Nichts als einfach nur das zu sein, was es ist. Jetzt haben wir die Spitze dieses Satzes schon längst in unserem Herzen gebrochen und haben die Provokation dieser universalen Aussage längst abgeschwächt, indem wir diesen Text mehr lesen von Matthäus 18,3 her, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und Jesus hat in Matthäus 18,3 überhaupt nichts anderes gemeint als bei der Kindersegnung. Wir haben es aber umgedeutet. Wir haben gesagt also, wir müssen jetzt wie Kinder werden. Das heißt also, wir müssen es einüben, demütig zu sein. Und da ich aus dem Schwabenland komme, fielen mir 1000 Beispiele ein für eine kultivierte Haltung der Demut. Und das Ergebnis eines guten, frommen Schwaben, dass er am Abend sagen kann, in der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Das heißt, wir haben diesen Satz wieder als einen Ausdruck von Spielen, Selbstverstellen, Einüben eines Scheines missverstanden. Wenn Jesus aber sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, meint er nichts anderes als hier, dass das Kindsein Voraussetzung ist. Gut, sagen wir, dann müssen wir also das Kindsein definieren. Was macht ein Kind zum Kind? Und dann kommen bei allen Predigern, die erstens keine Kinder haben und zweitens nie Religionsunterricht gegeben haben, die fatale Aussage, was ein Kind zum Kind macht, ist seine Unschuld. Wer auf die Erfindung kam, dass Kinder unschuldig sind. Wir haben Kaulquappen mit der Zahnbürste durch den Ausguss durchgedrückt im Sieb. Wir haben uns gegenseitig Gemeinheiten zugesagt. Wir haben die Äpfel des Nachbarn gegessen, nicht weil sie gut schmeckten, sondern nur weil sie dem Nachbarn gehörten. Wo war die Unschuld unserer Kindheit? Man muss schon sehr verkalken, um seine Kindheit als unschuldig zu erinnern. Nein, ohne Witz, es ist so, dass in der Tat die Vorstellung des unschuldigen Kindes eine Erfindung der Romantik ist. Nicht erst da. Was waren früher Kinder? Nun, ihr könnt es noch nachwirkend bei den Puppen bis Anfang des letzten Jahrhunderts sehen. Dort werden Kinder nicht süß dargestellt oder mit Kindchenschema, sondern als geschrumpfte Erwachsene. Kinder waren nur negativ definiert, als noch nicht reif, noch nicht erwachsen, noch nicht vermögend. Es war erst die Neuzeit, die praktisch die Kindheit selbst verklärte oder auch einen positiven Zugang zu Kindern als Kindern gefunden hat. Das heißt, wenn Jesus in der Antike von Kindern spricht, dann spricht er nicht von unschuldigen Engelein, sondern er spricht für die Gesellschaft eben von Menschen, die nichts sind als angewiesen. Kindheit ist definiert durch Angewiesenheit. Und das in der Tat ist ja auch das, was unsere eigene Kindheit bestimmte. Und wenn wir nicht romantisch sie verklären, dann in der Tat, das Schönste an unserer Kindheit waren ja gar nicht die Umstände für die meisten von uns, sondern mehr die Perspektive, dass es mal besser wird. Also das Schönste an unserer Vergangenheit war ihre Zukunft. Und wir müssen immer wieder kapieren, dass die Zukunft, die wir als Kinder geträumt haben, jetzt unsere Gegenwart ist. Und insofern haben wir Grund, uns zu freuen. Also ich sehne mich nicht danach zurück, wieder mit meinem Bruder zusammen in einem Zimmer zu leben, der ganz andere Interessen hat und kein Einzelzimmer zu haben. Ihr übt das ja immer zur Probe hier wieder, nicht ob ihr wieder zurück wollt in ein Viererzimmer auf Dauer. Und dann sagt er also, gut, die Klostermühle ist okay und dann freuen wir uns auch wieder um unser Einzelzimmer oder dass wir paarweise zusammenschlafen dürfen und nicht mit schlafenden Männern Ehepaare getrennt werden. Also ist das so schön, in einem Massenzimmer zu leben? Ist es so schön, kein Geld zu verdienen? Ist es so schön, kein Auto fahren zu dürfen? All das nicht sein zu dürfen? Also Kindheit bedeutete in der Antike nichts Verklärtes, sondern Kindheit bedeutet angewiesen sein. Sie mussten gebracht werden und sie erfuhren es, abgelehnt zu sein. Und diesen Kindern wird es bedingungslos zugesprochen. Da sind wir als Erwachsene etwas irritiert. Wieso werden die Letzten hier plötzlich zu den Ersten gemacht? Die haben doch noch gar nichts geleistet. Bei der Tauffrage ist das immer wieder auch ein Ding. Ich stelle es gleich vorweg, als Neutestamentler sage ich es frank und frei, dass im Neuen Testament Erwachsene, also Glaubende, getauft wurden, die die Verkündigung gehört hatten und wurden dann getauft. Dass wir Kinder taufen, hat sich erst ab dem 2. Jahrhundert entwickelt. Einerseits in der Analogie zur Beschneidung in Israel, wobei diese Analogie gefährlich ist, weil man ja nicht durch Volkszugehörigkeit oder Familienzugehörigkeit Christ wird, sondern durch den eigenen Glauben. Und es hat sich zweitens entwickelt durch das Anliegen der Eltern, jetzt ihr Kind auch Gott als das Geschenk, das sie selbst empfangen haben, zu geben, sich selbst auch vor Gott zu verpflichten, dieses Kind verantwortlich zu begleiten. Und insofern hat die Kindertaufe erst einen späteren Ansatz. Aber es gibt Argumente bei der Kindertaufe, die gleichwohl bei denen, die ihre Kinder als Gläubige bewusst taufen, von Bedeutung sind. Es ist nämlich die vorausgehende und bedingungslose Gnade Gottes, die einem Kind zugesprochen wird. Die freilich ja jedem Kind gilt, das über die Welt läuft, wie dieser Text es ja auch sagt. Du bist von Gott gewollt und du bist geliebt und von Gott bejaht, lange bevor du selber es überhaupt verstehst, lange bevor du selber durch dein Verhalten es erwidern kannst, lange bevor du selber es bekennen kannst und von dir aus Gott in Reaktion bejahen kannst. Insofern bin ich selbst in dieser Frage in keiner Weise zerstritten oder einseitig, sondern ich sage sofort, die Glaubenstaufe ist die neutestamentlich naheliegende. Das war die Form der Urgemeinde. Und ich habe gar keine Probleme, als ordinierter landeskirchlicher Pfarrer Kinder zu taufen, wenn man es denn deutlich macht, dass weder durch das magische Wasser noch durch die Kirchenzugehörigkeit jemand schon das Reich Gottes hat, sondern das haben wir allein durch Christus und das haben wir im Glauben. Das ist gar keine Frage. Die Kindersegnung in der Tat also als ein Evangelium für alle Kinder. Eine völlige Voraussetzungslosigkeit und Bedingungslosigkeit des Zuspruchs der Königsherrschaft Gottes. Und nun sagt Jesus in Vers 15, nachdem die Jünger schon hinreichend überrascht waren, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird überhaupt nicht hineinkommen. Jetzt ist er bei den Erwachsenen. Wie komme ich ins Reich Gottes? Wie empfange ich die Königsherrschaft Gottes? Wie empfange ich Anteil an dem Leben, das hier schon beginnt, erfüllend und dann in einer Ewigkeit lang über das Sterben hinaus besteht, sodass es keinen ewigen Tod gibt für die Gläubigen? Und jetzt verlesen wir diesen Text wieder und sagen, wir können die Königsherrschaft Gottes nur bekommen, wenn wir werden wir Kinder. Und dann fängt wieder unsere Frömmigkeitsübung an, dass wir sagen, was ist eine kindliche Haltung? Und ehe wir uns versehen, haben wir keine kindliche Haltung, sondern fangen an, kindisch zu werden. Und das ist ja nicht das Gleiche, nicht kindlich vertrauend, sondern dass wir kindisch werden und meinen, wir müssten uns verstellen. Und dann gibt es Frömmigkeitsformen, die auch bis in das Gebet hinein eine Rolle einüben. Nicht, wie kann ich mich vor Gott so demütig und kindlich geben, dass es ihm wohlgefällig ist? Und dann verstelle ich mich und werde unecht. Und das genau ist ja gerade nicht kindlich, das ist dann eben kindisch, wenn ich jemand anderes sein will, als ich wirklich bin. Nein, Jesus sagt hier, das ist ja adverbial, empfangen wie ein Kind. Was ist die Art kindlichen Empfangens in der Antike? Nun, sie empfangen es voraussetzungslos und bedingungslos. Sie haben nicht zu zahlen, sie haben nicht zu leisten. Sie besitzen nichts und sie können noch nichts leisten. Wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt dann ist es bedürftig von Anfang bis Ende. Und das Einzige, was es wirklich hervorbringt, das wird in den Mülleimer geworfen. Das heißt, Kinder sind leistungslos. Nicht? Kinder sind leistungslos. Sie können nichts leisten. Sie haben nichts zu bringen. Natürlich sagen wir jetzt aber, Kinder lieben doch und strahlen ihre Großeltern so an. Das ist eine Illusion. Die lächeln aufs Ungewisse hin, in der Hoffnung, dass sie was bekommen. Nicht ihr Strahlen, ihr Kindchenschema, selbst noch die Form ihrer Nase. Nicht? Das hat der Schöpfer den Kindern mitgegeben, damit alle Mütter und auch die dämlichsten Väter noch Mitleid bekommen und sagen, das Kind kann man doch nicht verhungern lassen, das müssen wir versorgen. Als wir im Biologieunterricht den Begriff des Brutpflegetriebes lernten, da waren alle Frauen total geschockt in unserer Klasse, dass man also die Mutterliebe auf den Brutpflegetrieb reduzieren wollte. Unser Biologielehrer hat es auch etwas übertrieben, aber die Wahrheit ist in der Tat, ein Kind kann zunächst einmal nichts leisten. Es ist nur bedürftig. So sind wir vor Gott. Wir sind vor Gott bedürftig und angewiesen. Und dazu müsst ihr nun als Diptychon, eben als zweites Bild in einem Zusammenhang, die folgende Geschichte lesen. Es klingt also noch der Vers 15 und das Bild, das wunderschöne von gestern Abend, dass Jesus die Kinder Herz, sie in die Hand nimmt, auf den Arm nimmt, steht noch im Raum. Und dann heißt es in Vers 17, und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Hier kommt jetzt einer, der das Gegenteil war eines Kindes. Er war, wie die Parallelen es auch deutlich machen, ein junger, der Kontext zeigt, engagierter, jüdisch frommer, wohlhabender Mann. Also wenn ich jetzt sage, was ist das Gegenteil eines hilflosen Kindes in einer jüdischen, patriarchalischen Gesellschaft, in der Jesus ja gewirkt hat, dann ist es der gebildete, fromme, erfolgreiche, engagierte, angesehene Mann. Wir haben hier die beiden Extrempole. Und der kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er versteht sich von was her? Er erwartet sein Leben von was her? Von seinem Tun, von seinem Verhalten. Die Frage ist, was definiert unser Leben? Woher verstehen wir uns? Oder ich kann es auch negativ sagen, was hat uns letzte Woche und die letzten Monate getrieben bis zur Müdigkeit, bis zur Schlaflosigkeit? Was erfüllt unsere Gedanken? Es ist die Fokussierung, die Konzentration auf unser Tun und Verhalten. Was muss ich tun? Was muss ich noch machen? Was habe ich mir vorgenommen? Was wird von anderen von mir erwartet? Was muss ich tun, um angesehen zu sein? Was muss ich tun, um zu gefallen? Und warum wollen wir das alles tun? Nun, weil wir ein Ziel haben. Wir wollen Wunschkinder bleiben oder überhaupt erst werden. Angesehen sein, Selbstwert haben, wertgeschätzt werden. Wenn ihr überlegt, wie viel Zeit und Energie wir darauf verwenden, angesehen zu sein, Anerkennung zu bedeuten, bedeutsam zu werden, dann werdet ihr verstehen, dass das mehr als die Hälfte wahrscheinlich unseres Lebens ist, die wir auf diese Weise verwenden, um zu gefallen. Eine mir nahestehende ältere Dame schockierte ich einmal, indem ich sagte, weißt du, was für dich im Himmel am schönsten wird? Dann wirst du endlich tun, was Christus will. Und sie war gekränkt, das hatte ich pädagogisch eingeplant. Sie war gekränkt und sagte, aber ich tue doch jetzt schon nur und frage danach, was Jesus will. Und dann fragte ich zurück, bist du ganz sicher, dass du immer nur tust, was Jesus will? Oder tust du das, was Leute sagen, dass Jesus will? Was Leute erwarten von dir als ein jesusgemäßes, frommes Verhalten. Wie viel Stress machen wir uns, gut zu werden? Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum eigentlich Jesus, dieses guter Meister, nicht auf sich beruhen lässt. Er war ja kein geborener Schwabe, dass er ein Kompliment sofort zurückgeben muss und sagen, nein, das bin ich natürlich gar nicht, sondern eigentlich hätte er doch als Sohn Gottes das Kompliment einfach genießen können. Jawohl, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Meister. Er war es ja tatsächlich. Es war das Missverständnis, das dieser reiche Jüngling hatte. Warum kam er zu Jesus? Nun, Jesus hat ihn beeindruckt und er hatte den Eindruck, er ist in der Anerkennung und in der Verwirklichung in seinem Verhalten, das ich als frommer Jude anstrebe, weiter als ich es bin. Und ich möchte von ihm lernen, wie ich auf der Himmelsleiter, die ich von unten nach oben baue, zwei Sprossen weiterkomme. Und daraufhin sagt Jesus, so sehr er ja Sohn Gottes ist, auch nach dem Markus-Evangelium, und so sehr er gut war, in jeder Hinsicht, nicht nur nach dem Verhalten, sondern auch nach seinem Sein, was nennst du mich gut? Gott alleine ist gut. Es wird hier das Grundproblem des Menschen seit Adam und Eva definiert. Weil wir Liebe und Anerkennung wollen, wollen wir mehr sein, als wir faktisch sind. Und dieses mehr sein wollen, mehr haben wollen, realisieren wir mit der Illusion, ich muss werden wie Gott. Sein wollen wie Gott, das war die Versuchung, die schon Adam und Eva zum Fall brachte. Wir wollen gut werden. Und die Absicht mag gar nicht gotteslästerlich sein. Es muss gar nicht sein, dass wir das gleich als Feindschaft gegen den Himmel verstehen. Sondern wir können das durchaus fromm verbrämen. Aber es ist ein Arbeiten an uns selber. Ich will besser werden. Ich will besser werden. Nichts dagegen, dass man besser wird. Und Jesus hat ja nichts dagegen, die Gebote zu halten. Er hat ja noch eins draufgesetzt mit der Bergpredigt, hat die Schraube ja noch angezogen. Das heißt also, jeder hat genug Zeit und Kraft, moralisch sich zu verbessern. Die Frage ist nur, warum eigentlich? Und das ist die Frage an unsere Frömmigkeit. Warum wollen wir im Glauben wachsen? Warum wollen wir weiterkommen? Warum sind wir mit dem Stagnieren, wie wir es selbst bei uns beobachten, nicht zufrieden? Würden wir jetzt antworten, weil unser guter Gott uns so sehr liebt und ich möchte ihn mehr lieben, ihm zu Freude, wäre alles in Butter. Aber wenn unsere Frömmigkeit und die sogenannte Heiligung motiviert ist, darin, dass wir selber besser werden wollen, sind wir gar nicht auf dem Weg der Heiligung, sondern auf dem Weg von Gott weg. Man könnte auch beim Sündenfall sagen, was hat denn Gott eigentlich dagegen, dass Adam und Eva werden wollten wie Gott? Ist doch die tollste Voraussetzung. Dagegen hatte er ja gar nichts. Wären die beiden zu Gott gelaufen, wie er abends im Garten, wenn es kühl ist, dort auf den Kieswegen kam und es im, wie im Orient üblich, nicht wird so schön beschrieben, am Abend kommt, als es kühler wird, Gott, um seine Menschen zu treffen. Und wenn sie zu ihm gelaufen und hätte ihm gesagt, da kommt so ein komisches Tier heute und man sagt ja immer, Lügen haben kurze Beine, das hatte sehr kurze Beine. Insofern war mir, lieber Vater, ganz skeptisch, ob das denn sein kann. Und stell dir vor, dieses komische Tier, das so kurze Beine hatte, dass man sich schon gar nicht mehr sah vor lauter Lügen, das hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und dann hätte Gott gesagt, das könnt ihr auch. Schön, dass ihr zu mir kommt. Denn bei mir seid ihr richtig, ihr sollt teilhaben an meiner Gottheit, an meinem ewigen Leben, an meiner Erkenntnis. Sünde ist aber, dass wir das, was Gott mit uns vorhat, ohne Gott verwirklichen wollen. Und das ist das ganze Problem. Das Problem der Sünde ist gar nicht unser Streben nach Vollkommenheit, nach Göttlichkeit, nach Ewigkeit des Lebens, nach vollkommenem Glück. Das alles ist wunderbar. Unsere Tragik beginnt erst, wenn wir in der entgegengesetzten Richtung suchen und nicht dort, wo wir es bekommen, bei Gott. Und nun ist es so, dass viele bei dem reichen Jüngling ganz irritiert sind von Anfang bis Ende. Also die erste Irritation war, wieso sagt denn Jesus eigentlich, was nennst du mich gut? Alleine Gott ist gut. Das ist genau wieder dieses. Nicht, dass nämlich er dachte, man kann von sich aus die Himmelsleiter bauen, indem man besser wird. Und Jesus sagt, so verstehe ich mich dann hier als, nicht einmal als Gottessohn. Ohne meinen Vater, so sagt er bei Johannes, kann ich nichts tun und will ich nichts tun, obwohl ich doch der Sohn Gottes bin. Für mich ist Gott alleine Bezugspunkt, nämlich mein himmlischer Vater. Jetzt beginnt die zweite Verlegenheit für Christen, also für einen Juden überhaupt nicht, aber für einen Christen. Was sagt denn Jesus auf die Frage, wie, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er sagt ihm, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Und bevor er weiterkommt, sprach er schon stolz: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Hat Jesus hier im Ernst gesagt, überall anders im Neuen Testament gilt, ewiges Leben bekommt man nur durch Glauben und aus Gnade? Und hier hat er jetzt für den reichen Jüngling einen Sonderweg eingeräumt und hat gesagt, also du bist so toll und du bist so gebildet und so wohlhabend, für dich machen wir einen Sonderweg, du musst also nicht an Christus glauben, bei dir genügt es völlig, du hältst die Gebote. Nein, Jesus holt ihn ab bei seinem eigenen Vorverständnis und sagt ihm, also du willst durch dein eigenes Tun Anerkennung bekommen. Gut, dann probieren wir es doch mal. Ganz so wie Paulus in Römer 1, 18 bis 23 für seine jüdischen Hörer zunächst die Situation der Heiden beschreibt und der Welt und sie abholt bei ihrem Vorverständnis und sie dann behaftet und sagt, und alles, was ihr an anderen verurteilt, tut ihr selber. Auch ihr haltet das Gebot ja gar nicht, ihr gebt es nur vor. Und so lässt sich Jesus also auf diesen jungen Mann ein und spielt mit und sagt, halte die Gebote. Und er sagt stolz, alles habe ich gehalten. Das nennt man einen Perfektionisten. Bist du ein Perfektionist? Das ist für unsere Leistungsgesellschaft in manchem ein großer Vorteil. Selbst noch in solchen Werken wie der Klostermühle, nicht ein richtig aktiver Perfektionist, der ist fantastisch, weil er gleichzeitig kocht und spült und dann auch noch, wenn er durch die Zimmer geht, es nicht leiden kann, wenn irgendwo Dreck ist und staubt noch mit dem Finger nachträglich ab. Also ich gebe zu, für alle Missionswerke und für Geschäfte und Firmen ist es fantastisch, man hat Perfektionisten, solange sie es noch gesund leben können. Für Perfektionisten selber aber ist es eine Tragik. Denn Perfektionisten sind nie am Ziel. Nicht da, wo ich bin, bin ich nie vollkommen. Einige wurden zu Perfektionisten durch die Eltern. Wie oft habe ich das schon gehört, wenn ich nach Hause kam, also das ist jetzt nicht autobiografisch, könnt ihr mir glauben, wenn ich nach Hause kam und hatte eine 2, dann wurde ich gefragt, ja und wie viel hatten eine 1? Oder wenn ich nach Hause kam und es hieß, ich habe eine 1 minus, Vati, dann hat der Vater gesagt, warum war das keine 1? Warum war das keine 1? Es wird uns reingesetzt, du musst vollkommen sein. Es reicht nicht. Es muss mehr sein. Und wenn jemand mit so einer Botschaft auf die Spur gesetzt wird, also dann fragt er sich, ist es schwerer oder leichter als in dem anderen Fall, von dem ich gestern sprach, dass ein Vater sagt, aus dem wird nichts. Dann weiß er, von meinem Vater kann ich schon mal keine Förderung erwarten. Dann gehe ich lieber gleich in die Jugendarbeit und gucke, ob ich da mehr bekomme oder bei den Konfirmanden oder bei den Lehrerinnen und Lehrern. Nicht? Perfektionismus ist die fieseste Art, Kinder mit einer Last zu belegen. Dieses mehr, es reicht nicht. Du musst es noch besser machen. Und Jesus holt diesen Perfektionisten ab und er sieht ihn an, und er gewann ihn lieb, er liebte ihn. Gewann ihn lieb ist ein bisschen komisch, weil es so klingt, als wäre er nicht vorher schon geliebt. Im Griechischen steht einfach, er liebte ihn. Das heißt, es soll zum Ausdruck kommen, dass Jesus hier nicht einen streitsüchtigen, aggressiven Schriftgelehrten abwimmelt, bei dem er gleich weiß, da ist ja nur vordergründig was, sondern er hat ihn wirklich lieb und spricht das, was er sagt, aus Liebe. Und sagt, eins fehlt dir. Wenn man nur sagt, einem Perfektionisten oder einer Perfektionistin, es gibt bei den Frauen ja mindestens so viele, manchmal noch mehr, es fehlt dir nur noch eins. Oh, dann kriegen die glänzende Augen, dann werden die ganz wach. Jetzt endlich komme ich zum Frieden meines Lebens. Wenn ich das noch tue, dann habe ich es erreicht, dann bin ich identisch. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Da hat er seinen wunden Punkt erwischt. Der junge Mann versteht sich von seinem Tun her. Er versteht sich von seinem Tun her, von seinem Verhalten her. Und zweitens, das erfahren wir erst jetzt, er versteht sich von dem her, was er hat. Woher verstehen wir uns? Worin gründet unsere Zufriedenheit? Worauf basiert unser Streben für die nächsten Wochen, Monaten, Jahre? Was haben wir vor? Ist es nicht häufig die Konzentration auf unser Tun und auf unser Haben? Erfolgreich sein, vollkommen werden und Rücklagen bilden. Also ich gebe es ja gleich zu, obwohl ich geborener Rheinländer bin, ich freue mich ja auch, dass wir unser Häuschen haben und unser Gärtchen und dass es auch nicht mehr belastet ist. Also das gibt einem ja ein Ruhekissen. Und insofern ist es nicht nur bei Schwaben so, dass das Haben ja auch seine Vorteile hat, nicht? Also es ist ja gar nichts gegen Haben und auch nichts gegen Tun, schon gar nicht gegen frommes Tun zu sagen. Die Frage ist nur, mache ich das, was mein Leben unterstützen soll, was mein Leben erleichtern soll, was mich in die Lage versetzen soll, mich selbst und andere Grund zu versorgen, zum Inhalt meines Lebens? Und dann kippt es. Und dann kippt es. Wenn mein Tun und mein Haben, wenn mein Besitz und meine Werke zu dem werden, wo ich Mut schöpfe morgens und abends Trost suche beim ins Bett gehen. Denn das befriedigt einen nicht, das setzt einen auf den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr auch reiche Leute kennt. Wenn wir mal reiche Leute kennenlernen, dann haben wir sehr schnell die Grundeinsicht, Reichtum an sich macht noch nicht glücklich. Wie auch Erfolg an sich noch nicht glücklich macht. Meine Frau ist in der Geschäftswelt, weil sie eine eigene Firma hat. Ich bin in der akademischen Welt. Bei uns kann man kein Geld verdienen, wir sind grundversorgt, keine Frage, und verdienen auch recht. Aber reich wird man nicht bei uns. Bei ihr wird man nicht akademisch, man wird nicht unbedingt Professor oder nur auf Umwegen. Aber in ihrer Welt kann man sehr reich werden. Und so lernen wir reiche und akademisch gebildete Menschen bis zu 10 Doktortitel kennen. Glaubt ihr denn, jemand wird dadurch, dass er Professor ist, auch nur ein bisschen zufriedener? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Als der noch an der Doktorarbeit saß, da sagt er, ich bin unzufrieden, das liegt daran, dass ich meine Doktorarbeit noch nicht fertig habe. Kann ich verstehen, mir fiel es auch schwer, das geht über Jahre bei den Theologen. Dann hat er einen Doktor gehabt und hat gesagt, ja, ich bin immer noch nicht glücklich, also muss ich mich habilitieren. Das ist die zweite Arbeit. Und dann hat er jahrelang sich gefoltert und hat gesagt, jetzt habilitiere ich mich, also hau ruck. Dann ist er habilitiert und sagt, ja, ich bin zwar Privatdozent, aber ich bin noch nicht Professor, ich habe noch keinen Ruf. Also daran liegt es, dass ich noch nicht zufrieden bin. Also wird er Professor. Dann hat er seine Stelle, ist immer noch unerlöst, denn der Mensch wird nicht durch äußere Anerkennung und Erfolg zufrieden. Und dann am Schluss wären das die biestigsten Chefs und die unzufriedensten Professoren, die dann ihren Studenten nur Leid antun und ihre Muffeligkeit dann auch an den Studenten noch auslassen. Das heißt, du kannst die Jakobsleiter von unten bauen, solange du willst, ob du bei der 10., der 11. oder der 12. Sprosse bist. Die Sonne erreichst du so nie. Nicht? Und ganz arrogante sagen, ich bin ein Erfolgsmensch, ich bin schon auf der 12. Stufe, ich bin schon bei 1,20 Meter angekommen. Und die Sonne lacht nur runter und sagt, na, dann machen wir weiter. Nicht? Dann machen wir weiter. Mal gucken, wann du bei mir bist. Nicht? Es ist absurd. Mensch ist Mensch und Gott ist Gott. Und was der Mensch braucht, ist nicht, Gott zu ersetzen, sondern er muss Gott erkennen, denn das ist dann sein ewiges Leben. Jetzt lesen wir hier, und das ist wieder so eine Schwelle beim reichen Jüngling, wo wir als Christen zaudern oder sie falsch interpretieren, dass Jesus sagt, eines fehlt dir noch, aha, verkauf alles und gib es den Armen. Und wir übersetzen das sofort wieder als Leistung. Und so kennt ihr das auch, diesen Druck, den wir empfinden, dass wir sagen, ich muss Gott mehr Zeit schenken, ich muss ihm mehr von meinem Besitz schenken, ich muss ihm mehr Geld schenken. Und dann kommt Frömmigkeit so als Forderung rüber. Und wenn das dann noch Missionsgesellschaften sind, ich habe die Fackelträger immer gerühmt über ihre Zurückhaltung, also ich spiele nicht auf das Haus an, aber ich kenne so Missionsgemeinschaften, da hat man also den Eindruck, nicht, das Missionsblättchen ist nur so viel Abschnitt und die Überweisung ist 10-mal so groß, nicht? Das heißt also, da kommt das auch noch immer, sodass die Frommen dann den Eindruck haben, wenn man mehr zahlt, ist man ein besserer Christ, als ging es nur um die Finanzierung und das Bezahlen. Nein, darum geht es nicht, sondern die Schlussaussage ist das Entscheidende. Du klammerst dich an etwas, sagt Jesus zu dem reichen Jüngling, und das ist dein Problem. Wenn ich meinen ganzen Krempel festhalte, wie soll ich dann leere und offene Hände haben, um das zu ergreifen, was Gott mir schenkt? Das Problem des reichen Jünglings war sein äußerer Reichtum. Und er versuchte, das zu verdecken, zuzudecken und zu überspielen. Wo klammern wir und können nicht festhalten? Wenn ich diese Texte mit meinen Studenten durchgehe, ist das mit dem äußeren Reichtum bei den allermeisten überhaupt kein Problem, denn da fährt kaum einer mit Porsche oder Motorrad, mit Mercedes vor, sondern die haben ein Mopedchen oder einen Roller und wenn man hört, was die an Geld kriegen, was die Miete kostet, also der äußere Reichtum ist es nicht. Aber wir alle haben irgendwelche Ersatzwerte. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen nahestehenden Menschen beerdigt habt und musstet anschließend seine Wohnung aufräumen. Das hat für einen selber etwas Klärendes. Man erinnert sich dran, wie die Großmutter über Jahre sagte, passt mir auf das gute Geschirr auf mit dem Goldrand, das darf nicht in die Spülmaschine. Und jetzt guckt sich die Familie an, wer will es haben und keiner will es. Und dann sagt man, kann man es der Diakonie geben? Ach, die wollen auch gerne Goldrandgeschirre. Und bums, landet es plötzlich im Mülleimer. Dinge, die Menschen über Jahre hüten wie einen Schatz. Verkratz mir das nicht, stell mir keine Vase aufs Buffet. Plötzlich ist es wertlos. Nicht? Was halten wir für Werte fest, die so schnell vergehen? Autofahrer kennen das auch, nicht? Wenn Männer ihr Auto lieben und plötzlich ist eine Macke drin, nicht? Und wumms, hat man wieder mal 4.000 Euro zerkratzt. Wir hatten neulich einen Hagelschaden in Reutlingen. Das war ein richtiger Heiligungsprozess für alle, die ihr Auto lieben, nicht? Innerhalb einer Stunde war alles demoliert im Wortsinne, alles verbeult, was dir gestern noch ein heiliges Blechle war, wie wir als Schwaben sagen, nicht? Das heißt, wie klammern wir an den Werten, von denen wir etwas erwarten, was sie uns nicht geben können? Nämlich Wert und Sicherheit und Gewissheit. Und da ich vor euch stehe und da ich ja nachweislich mein Abitur irgendwann doch geschafft habe und akademisch Karriere gemacht habe, und da ich jetzt auch nicht mit dem Bettelhut rumlaufe und sage, ich will eine Spende von euch, bin ich ja unverdächtig, was gegen Reichtum zu haben, gegen Leistung, gegen Titel, gegen gesellschaftliche Karriere. Alles das ist ja gut und schön. Es geht um die Funktion, die es für mich hat. Und der Punkt ist, je verkrampfter ich in dem bin, was mir wertvoll ist, desto schwerer ist es mir ja, erfolgreich zu sein. Es sind nicht die verkrampften, perfektionistischen Studenten, die das beste Examen machen. Die können nämlich die letzten 7 Nächte überhaupt nicht mehr schlafen vor lauter Erfolgsdruck. Es sind nicht die begabtesten, ehrgeizigsten die Studenten, die die besten Zulassungsarbeiten schreiben. Denn die schieben es immer vor sich hin und sagen, ich kann heute noch nicht anfangen, ich bin noch nicht gut genug. Und dann müssen sie es am Schluss in 2 Tagen runterschreiben, dann ist es nur eine 3 vor lauter Perfektionismus. Die sind zu gut, um mittelmäßig zu sein und deshalb sind sie schlecht. Wo bist du zu gut, um mittelmäßig zu sein und bist deshalb schlecht? Ja, das ist was ganz Ergreifendes, nicht? Tun und haben als Lebensgrundlage. Das aber, was wir brauchen, ist nicht tun und haben als Lebensgrundlage. Das, was wir brauchen, ist Liebe und Sein. Deshalb sagt Jesus, und erst hier ist er beim eigentlichen Thema. Und von hier aus muss man es lesen, sonst kann man die ganze Geschichte nicht so lesen, wie Jesus sie gemeint hat. Folge mir nach. Das, was er ergreifen soll nach seinem Loslassen, ist die Beziehung. In Wahrheit ist die Gottesbeziehung das, was wir brauchen. Es ist die Christusgemeinschaft. Und so ist es ganz anders, als die Welt es draußen sieht. Aber als wir es auch selber früher gesehen haben, bevor wir gläubig waren, und wie wir es immer wieder als Christen missverstehen. Wir sagen, es ist normal, sich von der Wirklichkeit her zu verstehen. Es ist normal, sich von seinem Haben, von seinem Reichtum, von seinem Besitz her zu verstehen. Egal, ob das jetzt Facebook-Freunde sind oder ob es Geld auf dem Konto ist oder worin der Reichtum dann bestehen soll. Und Frömmigkeit hat was mit Weltfremdheit zu tun, hat was mit Selbstentäußerung zu tun. Das ist fremd, das wird aufgesetzt. Und Jesus gebietet in der Bergpredigt und hier dem reichen Jüngling etwas ganz Fremdes. Dabei ist es umgekehrt. Wir sind die verfremdeten Menschen, die meinen, dass Geld glücklich machen könnte. Wenn ein Glücklicher Geld hat, dann ist er besonders glücklich, das ist ja gar nicht bestritten. Aber ein Verzweifelter wird durch 1 Million, durch 2 Millionen, durch 3 Millionen überhaupt nicht reicher. Nicht? Jemand, der sagt, ich habe nur ein Haus
und bin nur mittelmäßig zufrieden. Der wird nicht glücklicher, wenn er drei Häuser hat. Solche Menschen kennen wir. Und die müssen zwischen ihren drei Häusern immer rumrennen und müssen nur noch Rasen mähen und Handwerker bestellen. Die sind total gestresst. Nicht so, dass ich sage, wenn die Miete wären, wären sie glücklicher. Weil es der Irrweg ist. Das heißt, Jesus verkündet kein fremdes Evangelium, sondern er verkündet das, was dem menschlichen Herzen seit Adam und Eva entspricht. Wir werden frei, wenn wir uns auf Beziehung konzentrieren. Und all unsere Sehnsucht gilt in der Tat der Aufwertung, Wertschätzung, dem Reichtum, den wir in der Liebe allein bekommen können. Manchmal sind es die Krisen, die uns zur Besinnung bringen. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich war todkrank und plötzlich mitten in der Krankheit wurde mir deutlich, wie oberflächlich ich gelebt habe. Ganz eindrücklich, der Doktorvater, bei dem ich die Doktorarbeit schrieb, wurde von seinem Vater genötigt, die Fabrik zu übernehmen, obwohl er eigentlich Theologie studieren sollte und fühlte sich hingezogen dazu, das zu lehren und zu forschen. Und erst als er zum Sterben krank war in der Klinik, ist er wach geworden und hat gesagt, was mache ich hier eigentlich, dass ich wegen eines Versprechens, das ich meinem Vater gab, gegen meine Überzeugung ein Leben lang das tue, was nicht meiner Berufung entspricht. Und ist durch die Krankheit, durch die Krise dazu gekommen, noch einmal neu anzufangen und eben weiterzumachen und hat dann ganz erfüllend und für mich beeindruckend diese Identität seiner Berufung gelebt. Wir sollen nicht loslassen, wir sollen nicht zerbrochen werden. Wir müssen auch nicht klein werden. Es muss uns auch nicht schlecht gehen, damit es uns gut geht. Das alles sind schon wieder so verdrehte Dinge. Der Punkt ist nur, dass wir manchmal eben am Müll festklammern und können Gottes Geschenke deshalb nicht empfangen. Der reiche Jüngling, der wird konfrontiert mit seinem Wundenpunkt. Was ist mein Wunderpunkt? Was steht meinem Gottvertrauen im Weg? Und das kann bei jeder und jedem von uns was ganz Verschiedenes sein. Was ist das, woran ich mich klammere? Das kann auch was ganz Negatives sein. Ich habe ja eben gesagt, wir klammern uns an unseren Müll. Nicht? Wir haben bei dem reichen Jüngling sofort den Reichtum seines Geldes, den Reichtum seiner Frömmigkeit. Es kann sein, dass es bei mir nur der Reichtum meiner Probleme ist. Dass es bei mir nur der Reichtum ist, dass ich Reichtum habe an Zorn, an Unversöhnlichkeit, Menschen Dinge nachtrage. Es muss gar nichts Positives sein, was mich zu stark macht, was mich zu reich macht. Alles loszulassen und ihm nachzufolgen. Und jetzt sah Petrus seine Stunde gekommen, als der traurig davon ging und sagt, wir sind aber das positive Gegenbeispiel. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was krieg ich dafür? Was krieg ich dafür? Das ist eine Frage, nicht? Da sagt einer zum anderen, ich liebe dich bedingungslos, was kriege ich dafür? So haben wir früher schon unseren Eltern gesagt, ich mache jetzt mal was ganz freiwillig, was kriege ich dafür? Das ist spontane Liebe, nicht? Das ist spontane Liebe, unberechnende Liebe. Aber Jesus in seiner Geduld sieht es dem Petrus, er muss ihm ja noch Schlimmeres nachsehen, sieht es ihm nach und sagt es in aller Freiheit. Jemand, der um meinetwillen Werte verlässt, sei es jetzt Haus, die Anerkennung der Geschwister, der Schwestern, der Mutter, des Vaters, der Kinder oder der Äcker Besitz verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Der bekommt es, jetzt die Frage, wie viel Prozent kriegst du gerade auf dein Reichtum? Einige Gewitzte haben es langfristig gemacht, die sind noch bei über 2%. Die meisten hungern bei 1,0 rum. Andere sind frustriert, dass sie bei 0,9 sind mit ihren Zinsen. Und dann frisst die Inflationsrate auf. Oh, ich muss aufhören. Ich sehe schon, eure Sorgenfalten werden immer größer. Was kriegst du bei Christus? 10.000%. 10.000%. 10.000%. Hundertfältig. Jetzt in dieser Zeit. Und obendrauf noch, so als Bonus, gell? Als Bonus das ewige Leben. Es ist vollkommen klar, damit wir uns nicht falsch verstehen, wie manche begeisterten Gemeinden, nicht wenn ihr so durch die Programme zappt, gibt es so amerikanische Predigten, die sagen, du musst nur richtig glauben und dann wächst dein Konto. Und einige sagen, Halleluja, ich bin vollkommen, mein Konto ist gewachsen, freilich noch im Soll, aber das kriege ich auch noch hin. Das ist natürlich völliger Stuss. Wir haben nicht das Versprechen, dass es uns äußerlich besser geht als Christen. So sehr es auch Heilung gibt, so sehr es stimmt, dass wenn ich mein Leben im Glauben aufräume, dann kann ich auch in dieser Welt besser zurechtkommen. All das ist ja richtig. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Wir finden, wenn wir loslassen, Werte, die uns um ein Vielfaches wertvoller erscheinen als alles, was wir losgelassen haben. Vorher klammerten wir, weil wir nichts Besseres hatten, und lassen wir los, merken wir, im Loslassen empfangen wir. Nur was wir loslassen, das kann Gott uns neu zurückschenken. Und nur was wir loslassen, das kann er zum Segen gebrauchen. Und so möchte ich bei dieser ersten Stunde, wenn wir in die große Pause gehen, euch diesen Gedanken mit einigen Gegenüberstellungen von Loslassen und Ergreifen vor Augen führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Gott sagt zu dir nicht, lass los, sondern gib es mir. Er sagt nicht, du darfst dich nicht an vergängliches Gut klammern, sondern begreife, dass ich dein ewiger Schatz bin. Gott fordert nicht, du musst hinnehmen, dass du vergänglich bist, sondern er sagt dir, du darfst annehmen, dass ich niemals von deiner Seite weiche. Er sagt nicht, gib zu, dass du stürzt, sondern lass dich bei mir und in meine Arme fallen. Er spricht nicht, du darfst nicht verkrampft an den Dingen festhalten, sondern komm und lass mich deine Hand ergreifen. Er erhebt nicht den Anspruch, du musst mir blind vertrauen, sondern er schenkt mir seinen vertrauenswürdigen Zuspruch. Ich habe dich schon immer in Liebe angesehen. Gott nimmt mir nicht weg, woran ich hänge, sondern er erweist sich mir selbst als das, was ich so sehr vermisst habe. Der letzte Satz noch einmal. Gott nimmt mir nicht weg, woran ich hänge, sondern er erweist sich mir selbst als das, was ich so sehr vermisst habe.